Ich möchte vor dem Gebet aus Psalm 89, aus Psalm 89, von Vers 1 bis 9 lesen. Die Gnadenerweise des Herrn will ich alle Zeit besingen, bis zum fernsten Geschlecht deine Treue laut verkünden. Denn du, Herr, hast verheißen, auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Fest wie den Himmel hast du deine Treue gegründet. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten, habe David, meinem Knecht, geschworen, deinem Geschlecht will ich ewige Dauer verleihen und aufbauen deinen Thron für alle Zeiten. Da priesen die Himmel deine Wundertat, o Herr, dazu deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in der Wolkenhöhe kommt dem Herrn gleich, ist dem Herrn vergleichbar unter den Gottessöhnen. Dem Gott, der gefürchtet ist im Kreise der Heiligen und furchtbar über alle um ihn her. Herr, du Gott der Heerscharen, wer ist dir gleich? Stark bist du, Herr, und deine Treue ist rings um dich her. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Danken dir auch dafür, dass du uns die rechte Einstellung zu dir, zueinander, zu deinem Wort, zu deinem Wirken aus Gnaden schenkst, dass du dir eine Atmosphäre unter deinem Volk zubereitest, in der du dich wohlfühlst, reden und wirken kannst. Treuer Gott, wir bitten dich, sei du heute gegenwärtig. Gehe durch unsere Reihen. Sprich zu unseren Herzen. Rette die Verlorenen. Heile die Kranken. Befreie die Gebundenen. Lass das Evangelium Jesu Christi heute in dieser Versammlung zu einer Gotteskraft werden. Zu einer Gotteskraft, die wir erleben, die solche, die vielleicht neu hinzukommen, mit uns gemeinsam erleben. Herr, wir möchten nicht nur hier sein, wir möchten uns dessen bewusst werden, dass wir in deinem Namen, in deiner Gegenwart versammelt sind, um dein Wort zu hören, um dich in deinem Vorhaben besser zu verstehen, um in deinen Plan und deinen Willen eingeführt zu werden. Treuer Gott, rede du zu uns in einer offenen und verständlichen Weise. Wir bitten dich, wo Schuld, wo Sünde ist, wo Übertretungen sein mögen, wo Lieblosigkeit, wo Vorurteile, was immer es gewesen sein mag, da sind. Da wollest du jetzt das Blut des Lammes über uns alle fließen lassen. Im Glauben gehen wir hinter den Vorhang in das Allerheiligste und sehen den Gnadenthron mit dem Blut der Versöhnung besprengt. Sei uns gnädig. Richte uns auf in deiner Gegenwart, dass keiner niedergeschlagen oder verzagt bleibt, sondern alle getröstet und aufgerichtet, gefestigt und gestärkt werden. Du Sieger von Golgatha, offenbare deinen Sieg in mächtiger Weise, in einer dir gebührenden Weise. Wir ehren dich und danken dir, dass du uns auch zueinander den nötigen Respekt schenkst, o Herr, dass wir wissen, wie wir miteinander umzugehen haben. Wir bitten dich, sei du mit uns und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ihr mögt euch setzen. Von Herzen heißen wir alle willkommen in unserer Mitte, um mit uns gemeinsam das kostbare Wort Gottes zu hören. Uns ist Gottes Wort wirklich kostbar geworden. Wir könnten ohne das Wort nicht mehr leben. Für uns ist das, was der Herr sagte, Realität geworden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Und wenn das Wort so frisch, wie es aus dem Munde Gottes ergangen ist, in unsere Herzen hineinfällt, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht, dann sind wir unter dem Eindruck, als rede der Herr ganz frisch und lebendig mit uns. Wir begreifen, dass es dann nicht ein Reden über Gottes Wort ist, sondern ein Reden durch das Wort Gottes zu uns. Und dann ergeht es uns wie den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus. Dann können wir auch sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Wenn der Herr das prophetische Wort offenbart und mit uns redet, dann brennen unsere Herzen. Dann kommt Offenbarung, Klarheit, dann bekommen wir die Antwort auf alles, was wir vorher nicht verstanden haben. Wer dann ohne Klarheit bleibt, nachdem der Herr mit ihm gesprochen hat, mit einem solchen Menschen wird Gott wenig vorhaben. Ein Mensch, der in der Nachfolge Jesu steht, an dem erfüllt sich, was unser Herr sagte: Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Niemand kann behaupten, er folge dem Herrn und bleibe in der Finsternis oder befinde sich im Unklaren über den Willen und den Plan Gottes. Wer dem Herrn nicht nur mit den Lippen, sondern aufgrund göttlicher Herausrufung folgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Der wird das Licht des Lebens haben. Auch die Schriftstelle aus dem Kolosserbrief, dem 5. Kapitel, dem 4. Vers, erfüllt sich dann: Ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr seid allzumal Kinder des Lichts. Wir dürfen in dem Lichte des geoffenbarten Wortes Gottes wandeln. Und wenn uns Gottes Wort wirklich durch den Geist geoffenbart wurde, dann ist es ein Licht auf unserem Wege. Und wir sehen, wohin wir gehen und erkennen, was Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Nochmals heiße ich euch alle ganz, ganz herzlich willkommen. Ich stelle nicht den Anspruch, ein geschulter Redner oder gar ein geschliffener Prediger zu sein. Ich stelle nur den Anspruch, Gott von Herzen zu dienen und sein Wort der Wahrheit gemäß zu verkündigen. Mehr nicht. Und dass man bei einem solchen Gottesdienst wie heute Verschiedenes streifen und berühren muss, ist klar. Wir leben in der Endzeit. Alles geht so schnell vor sich. Und wenn wir die Heilige Schrift kennen und das Wort Gottes lieben, dann beobachten wir die Dinge, die vor sich gehen, aus prophetischer Sicht. Und ich möchte, dass alle es ganz klar verstehen. Diese Versammlungen sind überkonfessionell, für jeden gleichermaßen zugänglich. Hier wird über keinen gesprochen, geschweige nachteilig gesprochen. Hier wird das Wort des Herrn verkündet. Natürlich, zum Ablauf der Endzeitprophetie gehören manche Dinge, die wir hervorheben müssen, aber das tun wir nur, um euch wissen zu lassen, wie weit die Dinge fortgeschritten sind. Ich erinnere mich in diesem Augenblick an die 7 Visionen, die Bruder Brenhim 1933 hatte. Ihr kennt sie sicher alle, wer noch nicht, könnte sie nachlesen. In der letzten sah er ein hübsches Weib, das auf einen Thron gesetzt wurde und einfach festlich und feierlich aussah. Aber der Geist sprach zu ihm, in seinem Herzen oder in ihrem Herzen ist diese Frau grausam. Das passt natürlich sehr schlecht zusammen. Und wenn wir jetzt noch den letzten Teil, den er sagte, auch noch zu sagen wagen, dann lautet er wie folgt: womöglich die römische Kirche. Und da sind wir bei einem Thema, ich sage euch auch, warum ich darauf komme. In der Welt, eine unserer größten Tageszeitungen in der Bundesrepublik, mit gestrigem Datum, steht auf Seite 3, warum lassen sich Pfarrer zum Priester weihen? Hier wird geschätzt, dass von den 18.000 Geistlichen der evangelischen Kirche 3.000 bereits zu Priestern heimlich geweiht wurden. Es ist ein Artikel, der mich einerseits schockiert hat, andererseits hat er mich neu darüber nachdenken lassen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Man merkt, wie das, was den Menschen einmal kostbar war, ihnen heute nichts mehr gilt. Man merkt, wie das Erstgeburtsrecht preisgegeben wird und die Verkündigung der seligmachenden Botschaft des Evangeliums mit religiöser Politik verwechselt wird. Dass es da notwendig wird, dass eine Stimme in der Wüste sich erhebt, dass Mahnung, um nicht zu sagen Gerichtsandrohung, verkündigt wird, dürfte uns allen einleuchten. Dass die Dinge ihre Gestalt annehmen, auf religiösem, auf politischem, auf wirtschaftlichem Gebiet, wissen wir alle. Und wir wissen auch, wenn wir die Heilige Schrift gelesen haben, anhand der Zeichen der Zeit, dass wir in den letzten Tagen angekommen sind. Wir wissen auch, dass in Offenbarung 13 geschrieben steht, dass alle Menschen verführt werden, die auf Erden wohnen, außer denen, deren Namen im Lebensbuch des Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Wir wissen auch, wie diese Verführung auf religiösem und auf allen anderen Gebieten, die mit eingeschlossen werden, vollzogen wird. Wir wissen auch, dass dieses die Stunde der Wahrheit ist. Die Stunde der Offenbarung des lebendigen Gottes in seinem Wort und durch seinen Geist, die Stunde der göttlichen Klarheit für alle, die das Wort der Wahrheit aufnehmen. Alle anderen werden in Verblindung dahingehen und meinen, es sei eine gute Sache, für die sie eintreten, ohne sich dessen bewusst zu werden, wohin der Weg führt. Eines müssen wir uns merken. Alle, die ihre Entscheidung für Christus nicht von ganzem Herzen treffen, die werden dem Antichristen zufallen und werden meinen, sie dienen Jesus Christus. Ich hatte vor etwa gut 2 Wochen ein Gespräch am Tegernsee. Ich trank gerade, während ich unterwegs war, eine Tasse Kaffee. Und eine Frau Doktor setzte sich dorthin und wir kamen ins Gespräch. Ich gab ihr mein Traktat, Der Weg zu Gott. Und da sagte sie mir plötzlich, wissen Sie was? Ich habe meinen Jesus verkauft. Und ich zuckte zusammen. Das hatte ich im Leben noch nicht gehört. Die sagt, ich habe meinen Jesus verkauft. Ja, ich fragte, wohin haben Sie ihn verkauft? Ja, nach Rottach-Egern am Inn. Ja, ich sage, jetzt wird's ja ganz lustig. Dann möchte ich gern noch wissen, wie viel Sie dafür bekommen haben. Und dann sagte sie, ja, eigentlich war der Wert 20.000 D-Mark, aber die Kirche hat mir nur 10.000 dafür gegeben. Ihr könnt euch ja vorstellen, was da in mir vor sich ging. Jesus, eine Figur, von Händen gemacht. Und in meiner Bibel steht geschrieben, du sollst dir kein Bildnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist. Menschen sind religiös, meinen Gott zu dienen und sind im Grunde genommen betrogen, verführt. Auf dem breiten Wege gehen sie ins Verderben und das noch mit dem Schlusssegen. Was kommt dann? Dann kommt das große Erwachen. Wir möchten jetzt erwachen. Und wir möchten durch die Verkündigung noch einige zum Erwachen bringen. Nicht nur eine Erweckung, wie man sie kennt, sondern ein Erwachen gemäß Matthäus 25. Denn so steht's geschrieben, und sie schliefen alle ein. Plötzlich gab es ein Erwachen in Verbindung mit dem Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Einen anderen Wunsch haben wir nicht als den, dass Gott durch die letzte Botschaft, die ja nicht die Botschaft eines Menschen, sondern göttliche Botschaft ist. Ein wirkliches Erwachen unter seinem Volke aus Gnaden schenken könnte. Mit diesem Erwachen muss die Klarheit, Sinn und Zweck der Verkündigung geoffenbart werden. Und ich glaube, dass Gott es tun wird. Dazu kommen jetzt einige Betrachtungen. Heute, wie wir wissen, wird ja in allen Kirchen und Freikirchen das Wort zum ersten Advent gelesen. Ungewöhnlich nimmt man dazu Zacharia Kapitel 9 von Vers 9. Lasst mich damit beginnen und dann fortfahren mit der Wortbetrachtung. Zacharia Kapitel 9 von Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Kriegsrosse aus Jerusalem. Auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde reichen. Ich möchte mit Absicht nicht schnell sprechen, sondern langsam. Es soll eindringen. Es ist ja keine Evangelisation. Es ist Belehrung. Und wir benötigen konkrete Belehrung aus dem Worte, um zu erkennen, in welch einer Weise die Schrift niedergeschrieben und in welch einer Weise sie sich auch erfüllt. Hier werden zwei Verse hintereinander wiedergegeben und die Erfüllung liegt gut 2000 Jahre voneinander. Wer es erwartet hätte, dass Vers 10 sich genauso erfüllt wie Vers 9, der wurde zu Schanden. In Vers 10 steht, dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Kriegsrosse aus Jerusalem, auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde reichen. Was man bei der Verkündigung des Wortes sehr, sehr beachten muss, ist zu erfahren, auf welche Zeit eine Weissagung Bezug nimmt und wann sie sich erfüllt. Ich sage noch einmal, wer schon damals darauf wartete, dass der Herr jetzt die Herrschaft antritt, dass die Römer aus dem Lande geworfen, dass aufgeräumt wird, dass er die Königsherrschaft antritt bis an die Enden der Erde, der hat vergeblich gewartet. Der war enttäuscht. Der wurde zu Schanden. Und deshalb lasst mich auch dieses gleich hier sagen. War es so notwendig, dass die Menschen zuerst den Dienst Johannes des Täufers miterlebt haben? Denn ihr glaubt ja nicht, dass er vom Wetter gepredigt hat oder sich in Politik gemischt. Er hat das für jene Zeit bestimmte Wort auf den Leuchter gestellt. Er hatte die Botschaft der Stunde, die Verheißungen, die sich auf jene Zeit bezogen haben. Genau wie wir die Verheißungen haben, die sich jetzt auf unsere Zeit bezieht. Es gibt dann noch Vergleiche. Nehmen wir Jesaja 65 zum Beispiel. In Jesaja 65 steht vom neuen Himmel und der neuen Erde in Vers 17. Denn wisset wohl, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, so dass man der früheren Zustände nicht mehr gedenken wird und sie keinem mehr in den Sinn kommen. Hier haben wir in einem Vers die Verheißung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Und was dann folgt, betrifft nicht den neuen Himmel und nicht die neue Erde, sondern den Zustand im tausendjährigen Reich. Das könnt ihr alle einwandfrei nachlesen. In Vers 20 steht, es soll dort alsdann keinen Säugling von nur mehr wenigen Tagen und keinen Greis mehr geben, der seine Tage nicht voll auslebt, sondern als Jüngster wird der Hundertjährige sterben. Ihr könnt ja weiterlesen, wenn ihr wollt. Wir haben heute eine Bibelstunde. Und ich möchte euch zeigen mit der Hilfe Gottes, wie wichtig es ist, jeden einzigen Vers in der Verbindung zu sehen, in die Gott ihn hineingestellt hat. Hier Jesaja 65, Vers 25 steht, Wolf und Lamm werden beisammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind und die Schlange sich vom Staub nähren. Nichts Böses werden sie mehr verüben und kein Unheil mehr anrichten in meinem ganzen Berglande. Der Herr hat es verheißen. Der Zustand, der hier beschrieben wird, wie schon gesagt, ist im tausendjährigen Reich. Da werden noch Kinder geboren. Da ist noch einiges, wie wir es jetzt gewohnt sind. Es wird gepflanzt, es wird geerntet. Die Menschen kommen in ihren Weinbergen zusammen. Auf dem neuen Himmel und der neuen Erde wird keiner mehr sterben. Da werden keine Kinder mehr geboren werden. Der Herr spricht, siehe, ich mache alles neu. Da wird von alledem, was seit Adam über die Welt kam, keine Spur mehr sein. Aber es muss richtig verstanden und eingeordnet werden. Lest schnell dazu mit mir Jesaja Kapitel 11. Hier ist von Vers 1 die Rede, dass der Reis aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schössling aus seinen Wurzeln Frucht tragen wird. Und dann steht in Vers 4 geschrieben, Jesaja 11, Vers 4, er wird die Niedrigen richten mit Gerechtigkeit und den Gebeugten im Lande Recht sprechen mit Redlichkeit. Die Erde wird er mit dem Stabe seines Mundes schlagen und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Die Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden oder Hüften sein und seine Treue wird der Gürtel seiner Lenden sein. Hier wird wieder beides in einem Atemzug gegeben. Sowohl die Tatsache, dass er hervorsprießen wird und dann schon, dass er den Gottlosen töten. Ihr könnt es vergleichen mit 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Wenn Christus wiederkommen wird, dann tötet er den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes und danach wird er die Herrschaft antreten. Und so finden wir hier im Propheten Jesaja 11 in Vers 6 schon die Antwort: Dann wird der Wolf als Gast bei dem Lamm sein und der Panther sich neben dem Böcklein lagern. Wann? Wenn er den Gottlosen, also den Antichristen, mit dem Hauch seines Mundes geschlagen haben wird. Bitte begreift, im Alten Testament ist die Heilsgeschichte manchmal in 2, 3 Versen hintereinander zusammengefasst worden. Man muss dann durch den Heiligen Geist geoffenbart und erleuchtet bekommen, was wann zutrifft und in welch einer Weise es sich erfüllt. Nun fahren wir fort, indem wir zurückgehen zu Psalm 89. So viel haben wir begriffen, dass es nicht genügt, Advent zu feiern, davon zu reden, dass der Herr damals gekommen ist. Heute warten wir auf seine Wiederkunft. Er ist nicht das Kind in der Krippe, er ist König und Herr, der Bräutigam unserer Seele, der wiederkommen wird mit großer Kraft und Herrlichkeit. Aus Psalm 89 lese ich jetzt Vers 20 bis 22. Damals hast du in einem Gesicht zu deinem Frommen gesprochen: Ich habe die Hilfe einem Helden übertragen, einen Auserwählten über das Volk erhöht. Ich habe David als meinen Knecht erfunden, mit meinem heiligen Öl ihn gesalbt, damit meine Hand beständig mit ihm sei und mein Arm ihm Stärke verleihen. Auch diese Worte sind prophetischer Art. Hier hat Gott davon gesprochen, dass er David erwählt hat. Und wir kommen noch darauf, Jesus wird ja Sohn Davids genannt. Gott gab die Verheißung, auf dem Throne Davids wird es ihm nie an einem Nachkommen mangeln. Der Thron sollte fest sein für immer und ewig. Und so wie David Mut hatte und nicht zuschauen konnte, wie die Feinde das Volk Israel herausfordern und lächerlich machen, als er hinkam, um seinen Brüdern, um seinen 3 Brüdern, die im Heer dienten, Brot und einiges zu essen zu bringen, sah er und hörte, was dort geschah. Und schon hat es ihn innerlich gepackt. Er wusste, Gott ist mit seinem Volke und dieser unbeschnittene Philister hat kein Recht, das Volk Gottes zu verhöhnen. Er sagte, ich gehe hin, um mit diesem Manne zu kämpfen. Saul, der ja ungehorsam war und dadurch mutlos wurde, hat ihm in seiner Verzagtheit seine eigene Ausrüstung angeboten. Ihr Lieben, daraus entnehme ich folgende Lektion. Ein Mensch, der von Gott durch Ungehorsam getrennt wird, verliert den Mut. Er sieht die Feinde aufgestellt, er hört die Herausforderung, steht da mit seiner ganzen Ausrüstung, wagt es aber nicht, dem Feind entgegenzutreten. Da kam mir der Gedanke, welch ein Unterschied zwischen Saul und David. David ein Jüngling, aber durch den Heiligen Geist in seinem Herzen bewegt, wusste er, das ist die Stunde der Verherrlichung Gottes. Es ging nicht um ihn. Und heute geht es nicht um dich und mich als Brüder und Schwestern. Heute geht es darum, dass wir unter der Salbung des Heiligen Geistes, wie David, den Mut haben, jeder Herausforderung des Feindes im Glauben entgegenzutreten. Und wenn man uns menschlich ausrüsten möchte und wir tatsächlich einen Augenblick Stille halten, so merken wir sofort, dass wir damit nicht einen Schritt gehen können. Gott hat seine eigenen Wege, seinen eigenen Plan, seine eigene Ausrüstung. Ich komme nicht mit Ausrüstung menschlicher Art, sondern im Namen des Herrn. Und schon offenbarte Gott seinen Sieg. Der Sieg Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha war der Sieg für mich und für dich. War der Sieg für das ganze Volk Gottes. Wir haben es von jetzt an oder von da an nur mit einem besiegten Feinde zu tun. Der Feind hat kein Recht mehr, uns entgegenzutreten. Und tut er's, so dürfen wir ihm im Namen des Herrn begegnen. Und wie damals zur Zeit Davids hat man die Feinde bis wer weiß wohin verfolgt und sich ihrer bemächtigt. Auch wir haben die Aufgabe, so wir glauben, dass Jesus Christus gesiegt hat, so haben wir die Aufgabe, nicht zaghaft daneben zu stehen, sondern im Glauben, im Namen des Herrn, vorwärts zu gehen in der Gewissheit. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nur der Unglaube kann uns lähmen und zaghaft machen. Wenn wir wissen, wer wir sind, was Gott aus uns gemacht hat, wozu er uns bestimmt hat, dann sollten wir heute im Glauben neu gestärkt werden. Wir kommen ja nicht hierher, um vorzuführen, dass wir Kraft Gottes haben. Wir kommen hierher, um gemeinsam das Wort zu betrachten und es in uns wirken zu lassen, Glauben wirken zu lassen, so dass wir in diesem Glauben vorwärts gehen können. Der Sünder hat das Recht zu der Macht der Sünde, die ihn fesselt, zu sagen, ich bin befreit. Ich bin erlöst. Der Kranke hat das Recht, im Glauben zu sagen, du Macht der Krankheit, du hast dein Anrecht an mir verloren. Jesus Christus, mein Herr und Erlöser, hat meine Krankheit, meine Schuld und Sünde getragen und ist damit an das Kreuz gegangen. Wenn wir Vertrauen zu Gott und seinem Worte haben, lasst uns auch Vertrauen haben, dass Gott unsere Gebete erhört und dass wir befugt sind, von unserem Recht Gebrauch zu machen. Wir haben ja nichts Unbefugtes vor. Wir sind ja dazu ermächtigt worden, im Namen des Herrn unser Recht zu beanspruchen. Alles, was uns vom Satan genommen und zugefügt wurde, hat Jesus wieder gut gemacht. Wir sind erlöst, wir sind befreit, wir sind geheilt. Wir können mit Paulus ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Kein Gotteskind hat Furcht vor dem Tode. Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn wir die Liebe Gottes in unserem Herzen tragen, diese Liebe hat auch den Tod überwunden. Und die Liebe Gottes versetzt uns in die Gemeinschaft, in das direkte Vertrauen zu Gott. Furcht weicht. Wenn wir uns fürchten, bekommt der Feind neuen Mut. Wenn wir neuen Mut bekommen, beginnt der Feind, sich zu fürchten. Denn dann weiß er, hier stellen wir den uns von Gott gegebenen Anspruch und sagen, Herr, du hast auf Golgatha gesiegt und besiegt. Wir stehen auf deiner Seite und du auf unserer. Wir sind dein und deshalb wirst du dein Wort durch uns verherrlichen. Und bestätigen. In Jesaja 55 haben wir ein sehr herrliches Wort. Jesaja 55 in Verbindung mit dem, was David verheißen wurde, steht in Vers 2 und 3. Warum wollt ihr Geld für das zahlen, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für etwas, das nicht zur Sättigung dient? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes zu essen haben. Und laben soll sich eure Seele an fetter Speise. Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir. Hört, auf dass eure Seele auflebt, denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Die dem David gegebenen unverbrüchlichen Gnadenverheißungen. Welch ein wunderbares Wort. Was hat Gott der Herr dem David gesagt? Meine Gnade wird nicht von dir weichen, wie sie von Saul, deinem Vorgänger, gewichen ist. Wir alle kennen den Unterschied. Der eine war von Menschen, der andere war von Gott erwählt und eingesetzt. David wollte gar nicht. Auch sein Vater hatte ihn ja nicht gerufen. Er blieb bei der Herde. Seine anderen Brüder haben sich aufgestellt, um zu sehen, ob sie es wären, die Gott gerufen hat. Gott nimmt Menschen, die nicht wollen. Menschen, die wir nicht einmal rufen würden, die nimmt er. Er holt sie von der Schafherde. Und als Samuel damals fragte, hast du nicht noch einen? Er sagte, ja, aber der hüte die Schafe. Und er sprach, bringe ihn her, er ist's, auf den Gott seine Hand gelegt hat. Menschen haben auf das Äußere geschaut. Saul, so steht's geschrieben, war eine Kopflänge größer als alle anderen. Man musste sich nicht auf eine Leiter stellen, um ihn zu sehen. Er war überall zu sehen. David war eine Kopflänge kleiner. Man hat ihn nicht sehen können. Aber David wurde von Gott erwählt. Gott sah sein Herz an. Und Gott sprach, dieser Mann ist ein Mann nach meinem Herzen. Ob er den Menschen zusagte, steht nicht geschrieben. Aber Gottes Wohlgefallen ruhte auf ihm. Und wenn wir die Psalmen lesen, denken wir unwillkürlich an diesen Gottesmann, der durch alle Lagen, durch die ein Mensch nur gehen kann, hindurchgehen musste. Wenn ich euch heute fragen würde, was blieb dem David erspart, dann müsst ihr alle sicher sagen, wohl nichts. Er musste durch alles, was es auf Erden nur geben konnte, hindurchgehen. aber Gott ging mit ihm. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, der ihn herausgerufen, der ihn gesalbt hat. Hier ist die Rede, kommt her zu mir, so will ich euch Gutes zu essen geben, laben soll sich eure Seele an fetter Speise. Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir, hört, auf dass eure Seele lebe, denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, die dem David gegebenen, unverbrüchlichen Gnadenverheißungen. Wenn Gott einen Bund macht, dann ist das ein ewiger Bund, weil Gott ein ewiger Gott ist. Gott hat mit uns durch Golgatha im Sohne Davids, der ja auch Menschensohn und Gottes Sohn ist, einen ewigen Bund gemacht. Er gibt uns Speise, um unsere Seele zu sättigen. Er öffnet unser Ohr, dass wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Er gibt uns die unverbrüchlichen Gnaden und Gaben und Verheißungen. In Hebräer im 11. Kapitel lesen wir folgenden Text. Hebräer Kapitel 6 meine ich. Hebräer Kapitel 6, Vers 16. Hebräer 6, Vers 16. Menschen schwören bekanntlich bei dem Hören und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, so dass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist auch Gott, weil er den Erben seiner Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses in besonderem Grade deutlich dartun wollte, als Bürger mit einem Eid eingetreten, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich getäuscht haben kann, eine starke Ermutigung besäßen, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die uns eröffnete Hoffnung zu ergreifen. Gott hat etwas Unabänderliches getan. Niemand kann aufheben oder als ungültig erklären, was Gott am Kreuz auf Golgatha in Jesus Christus getan hat. Nicht nur die Zusage, sondern die Verwirklichung hier auf Erden. Menschen müssen begreifen, dass Gott nicht nur Verheißungen gab, sondern sie auch erfüllt hat. Zum Beispiel Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Es gibt so viele Verheißungen, die Gott zur Realität werden ließ. Er hat, das können wir nachlesen im Propheten Zacharia im 9. Kapitel, wie wir es eben schon zu lesen begonnen haben, und zwar Vers 9 und 10 haben wir gelesen. In Zacharia 9, Vers 11 steht, auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Was war's? Es war der neue Bund Gottes in dem heiligen Blut der Versöhnung, das floss. Ich habe jetzt in Verbindung damit eine ganz konkrete Frage zu stellen. Erst noch einmal die Sache, um die es geht. Hier heißt es, dass Gott um des Blutbundes willen auch die Gefangenen, die in der wasserlosen Grube sitzen, befreien wird. Ich frage euch, hat er's getan? Amen, er hat's getan. Ihr könnt es nachlesen, Epheser Kapitel 4, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Epheser Kapitel 4, hier steht von Vers 8 geschrieben, daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Garten verliehen. Dass er aber hinabgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die niedrigen Örter der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinaufgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Halleluja. Wir gehen noch weiter. Wir wissen gemäß Matthäus 27 von Vers 51, da wird berichtet und dort steht geschrieben, viele der entschlafenen Heiligen kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor. Ich möchte hier einen ganz deutlichen Höhepunkt vor unsere Augen stellen. Sollte jemand an seiner Vergebung, an seiner Heilung, an seiner Erlösung vielleicht noch hier und da ein wenig zweifeln, so nehmt es doch jetzt mal bitte aus der Hand Gottes und lasst euch Folgendes sagen. In Verbindung mit dem Kreuzestod Jesu Christi sollten die Lebenden erlöst, aber die schon im Glauben heimgegangenen sollten von dort genommen und hinaufgeführt werden. Und die Frage, die wir haben, ist, hat er's getan? Sind diejenigen, die entschlafen waren und ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt hatten, enttäuscht worden? Nein. Nein und nochmals nein. Als die Stunde schlug und unser Herr im Geiste hinunterging in die untersten Örter, hat er den Sieg auf Golgatha proklamiert, hat ihnen sagen können, die Gefangenen sind frei. Ihr geht jetzt mit mir hinauf. Wir kommen zu dem Punkt. Wenn also sogar der Tod überwunden, dort anwesend war und überwunden wurde und die er beschlagnahmt hatte, freilassen musste, damit die Schrift erfüllt werde, auch die Gefangenen werde ich in Freiheit versetzen und sie herausführen aus der wasserlosen Grube. Wenn das geschah, als unser Herr auf Golgatha starb, dann ist auch alles andere geschehen, was uns durch den Kreuzestod Jesu Christi verheißen wurde. Stimmt's oder nicht? Aber an diesen Menschen haben wir ein ganz praktisches Beispiel. Ich möchte das nochmal betonen. Wären die an Christus Glaubenden, auf ihn Wartenden, nicht mit ihm aus ihren Gräbern hervorgekommen, wären sie nicht vielen in der heiligen Stadt erschienen, hätte Christus nicht den Tod besiegt, ja, dann könnten wir mit unserem Glauben humpeln. Denn dann hätten wir ja keine Beweisführung. Wir müssten raten, ja nicht als Gläubige, aber der Feind könnte kommen und einfach fragen, womit nehmt ihr euch das Recht heraus, zu behaupten, dass das alles geschehen ist? Wir nehmen uns nicht ein Recht heraus, das Gott uns nicht gegeben hätte. Wir haben das Recht, zu glauben und zu verkündigen, dass Gott am Kreuz auf Golgatha in der Tat allen, die je ihre Hoffnung auf ihn gesetzt hatten oder setzen würden, diese lebendige Hoffnung zu bestätigen und seine Verheißungen zur Wirklichkeit zu machen. Die in Christo Entschlafenen während der Zeit des alten Bundes, die ihre Hoffnung auf ihn gesetzt hatten, wurden nicht enttäuscht. Sie sind mit ihm auferstanden. So könnt ihr es nachlesen, wie bereits gesagt, in Matthäus 27 von Vers 51. Was sollte da in uns vor sich gehen, wenn wir wissen, dass Gott mit dem Moment, als Christus auf Golgatha starb, begonnen hatte, jede Verheißung wahrzumachen, zu erfüllen, was er je gesagt hatte. So wird es bleiben bis ans Ende, bis auch wir vom Glauben zum Schauen kommen. Jede Verheißung Gottes ist Ja und ist Amen in Jesus Christus, unserem Herrn. Für uns, die wir glauben, ist die göttliche Beweisführung etwas Wunderbares. Wir haben ja nicht eine Theorie, in der wir ein wenig schwanken. Wir haben Gottes heiliges Wort, das genau so felsenfest steht wie Gott selber. Sein Wort ist genauso wie er, felsenfest, beständig, unerschütterlich für Zeit und Ewigkeit. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, um Erlösung zu bekommen, nicht anzustrengen, um Heilung zu empfangen, nicht Mühe zu machen, um gelöst zu werden von Gebundenheiten. Wir brauchen nur Jesus Christus an- und aufzunehmen. Er wird's vollführen, er wird's tun. Nicht nur eine Lehre. Die Heilige Schrift sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Kinder Gottes würden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Nicht nur Evangelium hören, das kommt zuerst. Und durch das Hören des Evangeliums erkennen wir die Notwendigkeit, Christus als unseren persönlichen Erlöser aufzunehmen. Und damit haben wir dann Erlösung aufgenommen, Heilung aufgenommen, Rettung aufgenommen. In ihm und durch ihn haben wir ja alles, was Gott uns schenken konnte und auch geschenkt hat. Es geht noch weiter mit Jesus, unserem Herrn, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im vierten Vers steht geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben. Welch ein Leben? Göttliches Leben. Denn so steht's geschrieben, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Natürlich kann man das mit dem Verstande nicht erklären. Christus ist vieles. Er ist hoher Priester. Er ist Lamm Gottes. Er ist Fürsprecher. Er ist König. Er ist Prophet. Er ist Menschensohn. Er ist Gottes Sohn, er ist Sohn Davids, er ist vieles. In ihm hat sich der Vater selbst geoffenbart und so wurde er Immanuel, Gott mit uns. Gott hat sich in einem Fleischesleibe offenbart, um die Menschheit, die in diesem Fleischesleibe verloren gegangen war, herauszuerlösen, den Preis zu bezahlen, um uns in den göttlichen Stand wieder zurück zu versetzen. Menschen zerbrechen sich da den Kopf. Ist nicht nötig. Glaube von Herzen, das genügt. Mit dem Kopf werden wir es nie begreifen und mit dem Verstande nie einordnen können, aber mit dem Herzen können wir aufrichtig und ehrlich glauben. Auch dann glauben, wenn wir es nicht verstehen. Wie könnte uns jemand erklären, dass Gott im Himmel, dass er auf Erden ist, dass er allgegenwärtig sein kann? Der Verstand überlegt und fragt sich, wie ist das möglich? Dann kommt die Antwort, Gott ist Geist. Und als Geist ist er eben allgegenwärtig. Er ist überall. Niemand braucht sagen, hier ist er nicht, denn Gott ist gegenwärtig. Aber in dem Zusammenhang steht ein ganz ernstes Wort. Johannes 4, 24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus hat damals das Volk Israel sehr getadelt. Markus 7, Vers 7. Vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen gemacht haben. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, ihr Herz aber ist weit von mir entfernt. Gott will nicht die bewegenden Lippen, die an ihm vorbeireden. Gott will Menschen, die das, was er an ihnen getan hat, von Herzen zu schätzen wissen und ihm dann das Lobopfer ihrer Lippen darbringen, die seinen Namen preisen. Nicht nur wiederholte, gelernte Gebete, sondern Anbetung durch den Geist Gottes bewirkt, voller Dankbarkeit in unseren Herzen nach dem Wort der Schrift. Saget Gott Dank für alles und in jeder Lage, denn so will er's in Christo Jesu, unserem Herrn. Gott ist uns keine Antwort schuldig geblieben. Er erfüllt jedes Wort, jede Verheißung, die er gab. Heute am ersten Advent denken wir daran, dass die gesamte christliche Welt doch an dem, was Gott jetzt tut, vorbeigeht. Es sind viele Programme, überall, in jeder Glaubensrichtung. Und am Schluss kommen sie ja alle zusammen, weil sie meinen, ein Ziel zu haben. Alle möchten die Welt retten. Alle sprechen vom Frieden. Alle sprechen von dem, was vor sich geht. Und sie möchten es erreichen, ohne zu begreifen, dass der Friede in uns beginnen muss. Der Friede mit Gott, der höher ist als alle Vernunft der Menschen. Menschen werden den Frieden zwar ausrufen, aber für nur einen Augenblick. Denn so steht's in 1. Timotheus im 5. Kapitel, Vers 2 und 3 geschrieben. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben plötzlich über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. Was für uns von ganz großer Bedeutung ist, das dürfte der geistliche Teil sein. In diesen Tagen hören wir vieles von Verschmutzung der Natur, der Wälder, des Wassers und dergleichen mehr. Aber kein Mensch denkt an die Giftmischereien im religiösen Bereich. Und da gibt es tatsächlich ein Wort in der Offenbarung. Und ich glaube, daran dürfen wir nie und nimmer vorbeigehen. Offenbarung, Kapitel 18. Hier steht in Vers 23 von dieser großen Stadt. Kein Licht von einer Lampe wird noch in dir scheinen und kein Jubelruf eines Bräutigams und eine Braut sich in dir vernehmen lassen, denn deine Kaufherren sind die Großen der Erde gewesen, und durch deine Giftmischereien, andere Übersetzung Zauberkünste, sind alle Völker verführt worden. Und in ihr ist das Blut der Propheten und Heiligen und aller derer gefunden, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Schlimmer als alle Wasser- und Naturverschmutzung und Vergiftung ist die religiöse Vergiftung. Wie viel Menschenwort ist da hineingemischt worden? Wie viel falsche Inspiration, so dass alles vermischt wurde und der Tod ist im Topf. Wer davon genießt, muss sterben. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns sein heiliges Wort in Klarheit bewahrt und geoffenbart hat. Nichts wird mehr gemischt. Es bleibt dabei, dass Gott allein wahrhaftig ist, obwohl alle anderen Menschen Lügner sind. Gott allein ist der Wahrhaftige, der Treue, der sein Wort bis in diese Zeit hinein bewahrt hat. Und es gibt noch Menschen. Dafür sei ihm gedankt. Menschen, die nicht mehr mischen. Menschen, die sein Wort so rein und heilig in sich aufnehmen, als göttlichen Samen, der nach seiner Art hervorbringen wird, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und ich sage euch, worin die List des Teufels und der Verführung in besonderer Weise besteht. Dem Feinde gelingt es, die ganze Welt mit so vielen Dingen zu beschäftigen, die ja so enorm wichtig sind. Nur mit einer Sache nicht, nämlich mit der, die am allerwichtigsten ist. Für die haben sie keine Zeit. Da sind Gremien für Umweltschutz, für alles. Wo ist das Gremium zum Schutz der Wahrheit? Wo ist das Volk Gottes, das der Herr noch einmal segnen und dazu ausrüsten kann, um die Stimme zu erheben und die Wahrheit auf den Leuchter zu stellen? Gott hat sein Volk auf Erden und wir warten nicht vergeblich. Die Stunde Gottes kommt, die Stunde der Verherrlichung Jesu Christi kommt, die Stunde der Bestätigung und Erfüllung seines Wortes. Und in dem Moment sind wir die von Gott Eingesetzten, die von Gott Begnadigten und Gebrauchten. Jetzt werden wir in der geistlichen Hungersnot am Leben erhalten. Wir sind dankbar für die reine Speise, die uns hinterlassen wurde. Aber es kommt der Tag, wo offenbar werden wird, dass wir durch diese göttliche Speise gestärkt worden sind, gerüstet worden sind, um im Namen des Herrn das zu sagen, was er in dem Moment und zu dem Zeitpunkt ausgesprochen haben möchte. Lesen wir noch weiter in Apostelgeschichte Kapitel 13. Hier steht in Vers 32, Apostelgeschichte Kapitel 13 von Vers 32. Hier wird folgender Gedanke ausgeführt. Und wir bringen euch die das Heil verkündigende Botschaft, dass Gott die Verheißung, die unseren Vätern einst zuteil geworden ist, für uns, die Nachkommen jener, durch die Auferweckung Jesu zur Erfüllung gebracht hat. Wie ja auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat, um ihn nicht wieder der Verwesung anheimfallen zu lassen, hat er mit den Worten ausgesprochen: Ich will euch, die Heiligen, dem David verheißenen, unverbrüchlichen Güter verleihen. Bleiben wir bei diesem Gedanken noch einmal stehen. Zuerst ist die Rede in der Einzahl vom Herrn, unserem Erlöser, der als Sohn Davids offenbar wurde, nach dem Wort der Schrift: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Im zweiten Teil des 34. Verses heißt es: Ich will euch, die Heiligen, dem David verheißenen, unverbrüchlichen Güter geben. Wie sollte Gott mit Christus uns nicht auch alles schenken? Wie sollte er sein Wort nicht wahr machen, nicht erfüllen, nicht geben, was er zugesagt hat? Hier ist nicht mehr Einzahl, hier ist Mehrzahl. Gott hat uns in Christus mit jedem Segen gesegnet, der in der Himmelswelt vorhanden war. Gott hat uns erlöst und zu seinem Eigentum gemacht. Er hat uns die unverbrüchlichen Verheißungen und die darin angekündigten Güter aus Gnaden verliehen. Ehe fällt der Himmel, ehe Gott ein Wort brechen kann. Er selber sagte: Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Alles, was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Weiter steht hier von Vers 36: Denn David selbst ist ja doch entschlafen, nachdem er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte. Er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So soll euch denn kundgetan sein, werte Brüder, dass euch durch diesen die Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das mosaische Gesetz keine Rechtfertigung habt erlangen können, wird in diesem ein jeder gerechtfertigt, der da glaubt. Welch ein wunderbares Wort! Keine eigene Anstrengung mehr, sondern der Glaube an Jesus Christus rechtfertigt, ja macht gerecht vor Gott. Als hätten wir nie gesündigt, als hätte nie eine Übertretung stattgefunden. Denn so wie die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist, so ist wiederum die Rechtfertigung durch einen gekommen, nämlich für alle, die da glauben. Die nicht nur glauben, sondern an ihn glauben, der uns zur Rechtfertigung, zur Erlösung und zur Weisheit gemacht worden ist. Die meisten Menschen glauben an Gott vorbei. Sie glauben, und der Teufel glaubt auch. So steht's in Jakobus 3 geschrieben und zittert. Darum geht es also nicht. Es geht um den biblischen Glauben, der selig macht. Und da die Seligkeit nur von Gott kommen kann, müssen wir begreifen, dass Gott sich in Christo der Menschheit offenbart hat, um uns mit sich zu versöhnen und uns das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Wer über Gottheit Klarheit haben möchte, der lese Johannes 17, ein sehr bekanntes Wort. Johannes 17, Vers 3, für manche sehr schwer, für andere, die glauben, sehr einfach. Johannes 17, Vers 3, darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Über die Gottheit zerbrechen sich Menschen wirklich den Kopf und sie erkennen es nicht, weil es nur durch Offenbarung dem Menschen zuteil werden kann. Wie ich vorhin schon sagte, kein Mensch kann Gott erklären. Aber Gott hat sich geoffenbart. Er kann im Himmel Vater sein und trotzdem im Sohne auf Erden gegenwärtig. Deshalb konnte Jesus sagen in Johannes 14, wie kannst du fragen, zeige uns den Vater. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer Gott nicht in Christus sieht, wird ihn nie sehen. Der wird nach irgendetwas Ausschau halten, ohne den Wunsch erfüllt zu sehen. So gewiss sich Gott in Christo offenbart hat, so gewiss ist der Glaube an Christus heilsnotwendig. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, das macht ihn nicht selig. Er muss glauben, dass Gott in Christo unser Retter, unser Heiland, unser Erlöser geworden ist. Denn wir waren ja verloren und brauchten einen Retter. Wir waren verdammt, brauchten Erlösung. Also müssen wir glauben, dass in Jesus Gott selbst uns erlöst und uns freigekauft hat. In Lukas 10 hat es unser Herr in besonderer Weise hervorgehoben. Lukas Kapitel 10 von Vers 21. In eben dieser Stunde jubelte Jesus durch den Heiligen Geist mit den Worten: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Ein Geheimnis, Offenbarung, nicht erklären will, sondern offenbaren will. Offenbarung kommt von Gott. Jesus, die Offenbarung Gottes in Menschengestalt. Und jetzt kommen noch die Verse 28, vielmehr 23, hier steht: Denn dann wandte er sich zu den Jüngern besonders und sagte: Selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige haben gewünscht, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und das zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wenn wir sehen und hören können, lasst uns dafür dankbar sein. Wir schauen auf keinen herunter, aber sind Gott dankbar, dass wir zu ihm aufschauen dürfen. Mit der Glaubensgewissheit, er hat sich uns geoffenbart. Stellt euch vor, in den Tagen Jesu, gemäß Matthäus 21, hat man gesungen: Hosianna, Hosianna, sei dem, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna, dem Sohne Davids. Wer hat's gesungen? Die Kinder, aus deren Munde sich Gott ein Lob zubereitet hat. Die anderen stimmten mit ein. Was konnten sie anderes tun als mitsingen? Und da ging die Schrift erfüllt, in Erfüllung: Aus dem Munde der Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet. Ihr Lieben, Gott hat immer Menschen, ob jung oder alt. Gott hat immer Menschen. wie zu der Zeit, wo sich Schrift vor unseren Augen erfüllt, biblische Prophetie Realität wird, da beginnen Menschen zu jubeln und zu jauchzen. Und ich möchte euch heute nicht spontan auffordern, nun in ein Jauchzen und Jubeln auszubrechen, aber eines möchte ich doch hervorheben. Wenn sich Gott uns offenbart hat, wenn wir das, was er jetzt tut, sehen, hören, einordnen und das, was uns bestimmt ist, miterleben dürfen, dann lasst doch einmal dem Drang eures Herzens freien Lauf, dass wir anbeten können, wie ein Liederdichter singt. Drum bete ich dich an, mein Gott, ich bete an, aus tiefstem Herzen, wie ich kann, bet ich dich, Jesus, an. Wann wird angebetet? Wenn unsere Augen und Herzen, wenn wir so, wie wir sind, erkennen, hier ist die Hand Gottes. Hier hat der Herr seinen Weg. Hier erfüllt sich biblische Prophetie. Das erinnert mich noch an den Lobpreis des Zacharias, den wir hier aufgezeichnet finden. Ich meine, im Lukas-Evangelium, da hat er es in einer ganz wunderbaren Weise gebracht. Hier wird von Zacharias gesagt, wir lesen von Vers 67, Lukas 1 von Vers 67, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und hat ihm eine Erlösung geschaffen. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken. Man könnte lesen und noch weiter lesen. Was merken wir hier? Der Mann Gottes hat durch den Geist Gottes das hervorgehoben, was in jener Zeit Realität werden sollte und auch wurde. Wenn der Geist Gottes uns jetzt leitet und in alle Wahrheit führt, dann werden wir die Verheißungen, die Gott für diese Zeit gegeben hat, auf den Leuchter stellen. Und daran erkennen wir, dass der Geist Gottes alle Dinge erforscht, selbst die Tiefen der Gottheit. Und wie hier geschrieben steht, so hat er es ja durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Ich kann nicht anders als fast die gleiche Formulierung aus Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel, euch vorzulesen. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 21, heißt es mit Bezug auf Jesus: Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Was? Zacharias durch den Geist belebt und geleitet hat ausgerufen. So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Petrus mit Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi sprach von der Zeit der Erquickung, von der Wiederherstellung aller Dinge. Und dann kommt er auf den Punkt: Jesus wird im Himmel bleiben bis zu der Zeit, wo alles in den rechten Stand gebracht wurde, bis zur Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her oder von Anfang an verkündigt hat. Welch eine Gnade, dass wir Altes und Neues Testament haben und dass Gott uns diese beiden Testamente als Ganzes sehen lässt, indem wir den Heilsplan unseres Gottes aus Gnaden nicht nur sehen, sondern auch miterleben dürfen in der Zeit, in der wir leben. Gott schenkt zu allem Gnade. Er schenkt Gnade, dass wir die Zeit erkennen, aber auch die Botschaft. Und es gibt ja keine Botschaft ohne Botschafter. Und ihr wisst ganz genau, wir tragen nicht die Botschaft eines Menschen. Es ist die Botschaft Gottes. Sein geoffenbartes Wort. Seine Verheißungen für diese Zeit. Natürlich hat er wie eh und je einen Mann gebraucht, hat seinen Mund gesalbt und gesegnet, seine Lippen berührt, so dass er die göttliche Botschaft bringen konnte. Wir schämen uns nicht zu bekennen, so gewiss Gott einen Mose, einen Elia, so gewiss er Propheten und Apostel hatte, so gewiss hatte er einen Mann in unserer Generation, zwar Bruder Brenhim, der sagen konnte, am so und so vielten Mai 1946 hat der Herr mir das und das gesagt. Ihr könnt es ja alle nachlesen. Nicht nur Rede von Berufung, Rede von Auftrag. Fragt heute jeden, der predigt, ob er keinen Auftrag hat, ob er keine Sendung hat. Jeder hat einen Auftrag, jeder ist gesandt, jeder sagt, was Gott sagen möchte. Wie viel soll Gott denn sagen? Wie viel verschiedene Sprachen spricht Gott? Gott spricht eine Sprache und das ist die Sprache seines Wortes. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Und wen Gott sendet, der redet die Worte Gottes. Die wird nie einseitig sein, die wird ausgewogen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und wird sich selber als unwürdig erachten, das heilige Wort Gottes weiterzutragen. Aber auch das haben wir verstanden. Gott nimmt ein Gefäß, reinigt es und lässt sein Wort dadurch ergehen. Es kommt nicht in erster Linie auf das Gefäß an, auf den Inhalt. Der Inhalt muss göttlichen Ursprungs sein. Und davon sind wir felsenfest überzeugt. Wir haben das wahre, reine, untrügliche Wort Gottes gehört. Auf Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Aus Gnaden dürfen auch wir in einer so verirrten und verwirrten Zeit die Klarheit des Wortes haben. Und wer jetzt noch irre gibt, der geht deshalb irre, weil er die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht hat. Mit der Wahrheit darf man nicht spielen. Man muss sie nicht Bedenkzeit erbitten und sagen, lieber Gott, wenn es so ist, ich brauche da meine Zeit. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Nicht, dass man sagt, ja, ich will es mir überlegen. Wenn Gott redet, setzt nicht die Überlegung, sondern der Glaube ein. Wer noch beginnt zu überlegen, wenn Gott redet, der glaubt noch nicht. Der hat Mühe mit dem Glauben. Aber wer keine Mühe hat mit dem Glauben, der mag sie mit der Überlegung haben. Also lässt er sie von vornherein fallen, überlegt nicht, sondern glaubt, wie die Schrift sagt. Und dann wird uns der Arm des Herrn geoffenbart. Wie dankbar, wie froh können wir wirklich für alles das sein, das Gott getan hat, die Übersicht, die er uns geschenkt hat, die Klarheit über sich selbst, über sein Wort, über seinen Plan, über die biblischen Lehren, über das, was jetzt geistlich und im irdischen Bereich vor sich geht, hat er uns Klarheit geschenkt. Keiner von uns hatte sie, jetzt aber dürfen wir sie aus Gnaden alle haben. Wir sprechen nicht nur von der Wiederkunft Jesu Christi, wir gehören zu denen, die den letzten Ruf vernommen haben, die sich wachrütteln ließen, die aufgestanden sind vom Schlaf, die jetzt den letzten Ruf hören: Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und wer diesen Ruf ernst nimmt, dem er durch die Seele dringt, wer wirklich aufwacht, der wird begreifen: In dem Zusammenhang müssen auch unsere Krüge mit dem Öl des Geistes gefüllt werden. Und das ersehne ich so heiß herbei, dass wir zusammenkommen, ohne jegliche Spannung, ohne alles. Nach dem Wort der Schrift, Psalm 133, wie lieblich, wie köstlich, wenn Brüder einmütig beisammen sind, dass in dieser göttlichen Einmütigkeit, wie sie damals am Pfingsttage beisammen waren, der Heilige Geist noch einmal herabströmen kann. Da sagen wir, wie Simson damals bat: Herr, noch einmal, lass es noch einmal geschehen. Nach all der Zeit der Belehrung, der Zurechtbringung, wird Gott einen Regengüsse, einen Spätregen auf die Saat fallen lassen, um dann alles zur Reife zu bringen, damit die Ernte eingeholt werden kann. Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Uns hat er auch aufgewacht oder aufgeweckt, damit wir in diesem aufgeweckten Zustand sehen, wie er über seinem Worte wacht und wie er es erfüllt. Nur die Wachgewordenen, die wirklich begriffen haben, worum es geht, worauf sie achten müssen, sie werden es sein, die alle Dinge sehen, erkennen und biblisch einordnen werden. Und dazu schenke Gott uns Gnade, völlig und ganz aufzuwachen, nicht nur Halbschlaf, völlig wach.